Liebe Brüder und Schwestern, wir hören jetzt den dritten Teil in unserer Auslegung des zweiten Timotheusbriefes unter der Überschrift Sei stark im Herrn. Und wir lesen dazu 2. Timotheus 2, Vers 1 bis 7. 2. Timotheus 2, Vers 1 bis 7. Hier schreibt der Apostel Paulus an seinen geistlichen Sohn Timotheus, inspiriert vom Heiligen Geist, Folgendes. So sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade in Christus Jesus. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das befiehl treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Leide mit als ein guter Streiter Christi Jesu. Wer in den Krieg zieht, verwickelt sich nicht in Geschäfte des täglichen Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Und wenn jemand auch kämpft, wird er doch nicht gekrönt, er kämpfe denn recht. Es soll der Bauer, der den Acker bebaut, die Früchte als erster genießen. Bedenke, was ich sage, der Herr aber wird dir in allen Dingen Verstand geben. Soweit heute Abend das Wort Gottes. Ich möchte mal mit uns beten und bitten, dass wir uns dazu soweit möglich erheben. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass in dir unsere Stärke liegt, auch in allem Leide, in allen Kämpfen. Herr, rüste uns auch jetzt aus deiner Vollmacht, Weisheit und Kraft. Leite uns durch deinen Heiligen Geist, dass wir hören, wie Jüngerinnen und Jünger, in einem guten, gereinigten Herzen. Amen. Sei stark im Herrn. Napoleon hatte ja viele Schlachten geführt. Napoleon, der Kaiser der Franzosen. Und in einer dieser Schlachten war auch ein schottischer Orgelpfeifer unter den Gefangenen. Dem Kaiser war seine eigentümliche Tracht aufgefallen. Die Schotten sind ja ganz besonders angezogen. Nicht? Und auch seine stramme Haltung. Und er befahl Napoleon, ihm etwas auf seiner Orgelpfeife zu spielen. Und dann sagt der Kaiser zunächst, spiele einen Marsch. Und der Hochländer horchte und spielte einen Marsch. Ich möchte jetzt nicht vorsingen, wie das geht, nee, aber so richtig einen schottischen Marsch. Und dann befahl der Kaiser noch etwas weiteres. Jetzt spiele einen Rückzug. Rückzug, ja, wenn die Schlacht verloren ist. Dann sagte der Schotte, Majestät wollen verzeihen, das habe ich nie gelernt, zu spielen, einen Rückzug. Versteht ihr, was man damit sagen wollen und lernen können? Er hat nie gelernt, einen Rückzug zu spielen. Sie haben immer nur auf den Sieg gehofft. Sie sind vorangegangen, diese Soldaten damals. Und so, im Bild gesprochen, muss es auch mit jedem sein, der ein Streiter, ein Kämpfer oder Soldat Jesu Christi ist. Es ist hier eine etwas militärische Sprache an dieser Stelle, haben wir gehört, Timotheusbrief. Damals war es auch überall so, dass die römischen Soldaten die Länder erobert hatten und auch viele Kriege waren, heute übrigens auch, bloß wird es nicht mehr so offensichtlich überall. Aber wichtig ist im geistlichen Kampf, dass wir auch nicht nach hinten schauen, sondern nach vorne schauen und im Kampf stehen gegen Sünde, Tod und Teufel und da vorangehen, aber nicht aus eigener Kraft, sondern durch die Gnade des Herrn. Vorwärts, Christi Streiter, auf zum, in den Heiligen Krieg. Unser ist der Sieg, so ähnlich heißt es in dem Lied, das auch in vielen Sprachen übersetzt ist. Und wir wissen, Jesus zieht voran. Mit ihm als unserem Anführer können wir nicht untergehen. Er wird uns in seinen letzten Sieg, in die Verherrlichung hineinnehmen. Auch wenn es hier nur durch Leiden und Anfechtungen geht. Es ist nicht immer Siegesluft in unserem Leben. Viele Niederlagen, Anfechtungen, Verführung, Verfolgung, aber wer zu Jesus gehört, er wird am Ende auf der Siegerseite stehen und es macht uns getrost, in den Kämpfen durchzuhalten. Und auch jetzt schon sind wir auf der Seite des Siegers, auch wenn der Satan jetzt noch wütet und tobt. Wir haben gehört in Vers 1, so sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade in Christus Jesus. Das ist ganz wichtig, dass es nicht in der eigenen Kraft geschieht, Mit unserer Kraft ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Es streitet für uns der rechte Mann, der für uns ist geboren, der Herr Jesus Christus. Ich gebe es jetzt frei wieder aus dem bekannten Reformationslied, ein feste Burg ist unser Gott, von Martin Luther. Es ist seine Kraft, nicht unsere vergängliche Kraft. Und zwar stark steht hier durch die Gnade in Christus Jesus. Er rüstet uns aus mit seiner Vollmacht. Und hier gibt es eine wichtige Parallelstelle, mindestens eine, aber eine möchte ich lesen, die deutlichste Parallelstelle zu Vers 1. Und zwar, wisst ihr, wo die steht, wo es um die Stärke im Herrn geht?
Epheser 6.
Sehr gut. Epheser 6, die geistliche Waffenrüstung. Im 2. Timotheus haben wir jetzt nur 7 Verse gelesen, deshalb können wir noch Epheser 6 hier einbeziehen, die Verse, die das noch ausführlicher entfalten, dieses Starksein im Herrn. Und deshalb wollen wir das als zweite Bibelstelle heute Abend aufschlagen und auch noch kurz betrachten. Epheser 6 ab Vers 10. Epheser 6 ab Vers 10 könnt ihr aufschlagen. Hier lesen wir nun zunächst mal über die Kämpfe, wogegen unser Kampf und Streit geht und wie wir uns dagegen wappnen können. Das ist ganz wichtig für unser Glaubensleben. Ich lese also aus Epheser 6. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn. Auch hier der Aufruf, seid stark, aber nicht in eigener Kraft, sondern im Herrn. Und in der Macht seiner Stärke. Und jetzt wird es ausführlicher entfaltet. Und deshalb habe ich das jetzt nur mit herangezogen. Wie wir stark sein können. Nicht nur ein Appell, sondern hier, wie wir aus seiner Stärke die Kraft gewinnen. Und zwar, Vers 11, zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes. Die ganze, nicht nur einen Teil. Also nicht nur Gebet oder nicht nur Glaube, sondern alles zusammen, was jetzt kommt. Und zwar, wozu? Damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, also nicht in erster Linie gegen Menschen. Letztendlich ist jeder Mensch von irgendeiner Macht besessen, entweder von Christus oder von Satan. Deshalb steht immer auch die unsichtbare Welt dahinter, wenn Widerstände sind, wenn Verfolgung, Verführung ist und all diese Dinge. Das macht dieser Vers deutlich. Es ist der Teufel. Unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. So jetzt hier in der Schlachterübersetzung wiedergegeben. Das sind also dämonische Mächte, die auf die Erde geworfen sind, im Luftbereich jetzt herrschen. Ja, Jesus sagte einmal, er sah Satan wie einen Blitz vom Himmel fliegen auf die Erde. Und das, so denke ich, ist geschehen. Dann ist prophetisch vorausgesehen vom Herrn in dem, was dann selber durch seinen Kreuzestod, durch seinen Sieg auf Golgatha vollbracht wurde. Da wurde Satans Macht gebrochen. Und jetzt hat Satan keinen Zugang mehr zum Thronsaal Gottes, wie es noch bei Hiob war, sondern jetzt sind diese Geister unter Leitung Luzifers im Luftbereich hier um uns herum. Und je mehr die Endzeit sich entfaltet, umso mehr sieht Satan, dass er wenig Zeit hat, Offenbarung 12 nachzulesen, und umso mehr versucht er noch viele zu verführen und wegzuziehen. Und umso mehr brauchen wir die geistliche Waffenrüstung, gerade in unserer Zeit, in der Endzeit der Endzeit. Die Endzeit begann ja mit dem Kommen des Messias auf diese Erde. Und wenn er wiederkommt, bevor er wiederkommt, da ist dann schon die Endzeit der Endzeit, die letzte Stufe. Und erkennbar an der Wiederentstehung des Staates Israel. Das ist der deutlichste Zeiger an der Welt. Nur wenn ihr seht, dass der Feigenbaum grünt und auch die anderen Blätter ringsumher Blätter treiben, wenn alles ausreift, was vorausgesagt ist, etwa beim Propheten Sacharja, dass alle Völker auf Erden gegen Jerusalem ziehen werden, und das sehen wir ja jetzt direkt, wenn wir die Zeitungen schauen, dann wissen wir, die Endzeit ist weit fortgeschritten. Und da brauchen wir ganz besonders die geistliche Waffenrüstung. Und jetzt wird sie beschrieben ab Vers 13 in Epheser 6. Deshalb ergreift die ganze, nochmal die ganze, die totale Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Und jetzt die einzelnen Elemente. So steht nun fest, Festigkeit. Eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Ich möchte es immer gleich erklären, man könnte noch viel mehr sagen, aber ich muss mich kurz fassen. Die Wahrheit ist natürlich niemand anders als unser Herr Jesus Christus selber. In völliger Liebesverbindung mit ihm stehen, in seiner Wahrheit wandeln, nicht dem Vater der Lüge, dem Teufel dienen. Und weiter, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Das ist eben nicht die Selbstgerechtigkeit, etwa der Schriftgelehrten und Pharisäer, sondern die geschenkte Gerechtigkeit, indem der Herr Jesus am Kreuz von Golgatha durch sein Blut unser schmutziges Kleid, unser Sündenkleid reingewaschen hat und uns geheiligt hat und den Zugang erworben hat zum Reich Gottes. Die geschenkte Gerechtigkeit. Und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Das heißt, unsere ganzen Glieder, natürlich zuerst die Füße, aber auch die Hände, der Mund, alles soll dazu dienen, das frohe Evangelium von der Erlösung des Sünders weiterzusagen, hineinzutragen in diese dunkle Welt. Ein stummer Zeuge, dem fehlt ein wichtiger Teil der geistlichen Waffenrüstung. Wer nicht bereit ist, für den Herrn auch hinauszugehen und die Verlorenen einzuladen, dem fehlt ein Teil der Waffenrüstung. Es steht hier ganz klar, die Füße sollen gestiefelt sein, mit der Bereitschaft zum Zeugnis geben, zum Missionieren, Evangelisieren. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens. Glaube ist die persönliche Vertrauensbeziehung zum Heiland. Nicht nur Kopfwissen, sondern Herzensbeziehung. Beides zusammen. Den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Der Glaube soll so fest sein, dass der Feind keine Macht an uns finden kann. Allerdings gibt es ja auch den Senfkorn-Glaube. Ja, wir können nicht Glaubenshelden ohne weiteres sein, sondern es ist auch Gnade. Und es gibt manchmal auch Zweifel. Aber da gilt es einfach immer wieder zu beten, Herr, stärke meinen Glauben. Und dann noch in Vers 17, und nehmt auch den Helm des Heils. Es ist die Erlösung durch das Blut des Lammes, dass wir da gereinigt sind. Das ist wie eine Beschirmung durch einen Helm. Und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Und wir haben das ganz praktisch und konkret in Gestalt der unverfälschten Heiligen Schrift. Das Schwert des Geistes. Keine verfälschten Bibel, sondern eine Bibel, die möglichst nahe am Grundtext ist. Und dann kommt noch das Gebet. Das wird ausführlicher entfaltet, weil ohne Gebetsleben ist alles tot. Indem er zu jeder Zeit betet, wir haben auch gestern gehört, betet ohne Unterlass, also immer in der Verbindung mit dem Herrn, immer ein Gebetsleben führen, in allen Entscheidungen den Herrn um Leitung bitten, ihm in allem danken, was wir erleben dürfen. Das ist eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Indem er zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist, also nicht einfach Lippen bewegen ohne Herzensoffenheit, sondern Flehen im Geist, dass der Geist Gottes uns mit unaussprechlichem Seufzen vertritt im Gebet. Und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Wachet und betet, sagt der Herr Jesus auch im Garten Gethsemane, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Und wir sollen beten für die Heiligen, das heißt für die Gläubigen, die der Herr uns über den Weg schickt, in unseren Gemeinden, in unseren Hauskreisen. Ja, betet für die Gemeinde, mit der ihr verbunden seid, auch für die weltweite Christenheit, aber es ist einfach gut, wenn wir auch konkret für Menschen beten, mit Namen, eine Gebetsliste führen, eine Kartei, wo man auch die Namen draufschreibt und immer wieder daran erinnert wird, für den sollte ich beten, für die sollte ich beten, dass wir das nicht vernachlässigen. Man kann auch mal wechseln, man kann vielleicht nicht in einem Morgen alle immer durchbeten und dann kann man die Karteikärtchen auch mal umtauschen. Jetzt ist der vorne dran, dann mal die Schwester, da trete ich dann ein. Aber so, dass wir immer wieder an sie gedenken. Manchmal rufen mich auch Leute an mit Bitten um Fürbitte, da schreibe ich mir das auch oft auf oder ich sage auch, ich werde jetzt gleich für sie beten, entweder schon am Telefon oder gleich danach, dass man es auch nicht vergisst. Ja, man sollte es immer gleich tun, sonst ist es dann oft schon wieder weg. Vor allem, wenn man sagt, man betet, dann sollte man es auch machen. Ja, und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Und dann schreibt der Apostel weiter in Epheser 6, auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Er war ja mindestens zweimal in Gefangenschaft und hat in diesen Zeiten auch viele Briefe geschrieben, auch hier in Ketten im Epheserbrief wird es deutlich an die Epheser aus der Gefangenschaft. Soweit ein kleiner Exkurs zu Epheser 6, wo das eben noch etwas ausführlicher entfaltet wurde. Sei stark im Herrn, sei stark durch die Gnade in Christus Jesus. Nun gehen wir wieder zurück zu 2. Timotheus 2, Vers 2. Hier schreibt der Apostel Paulus: Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das befiehl oder vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Timotheus war ein Jünger, ein Schüler des Apostels Paulus, ein geistlicher Sohn, also so kann man sagen. Und er hat das Evangelium von Jesus Christus gehört durch den Apostel, auch schon durch seine Mutter und Großmutter. Und er hat jetzt den Auftrag, das auch weiter zu sagen. Er ist einige Jahrzehnte jünger als Paulus. Paulus wird bald weggenommen sein von der Erde. Und jetzt liegt es an der jüngeren Generation, sozusagen die Stafette weiterzureichen, wiederum an die nächste Generation. Das ist ja geschehen bis heute, bis der Herr wiederkommt. Es wird von einer Generation zur anderen die frohe Botschaft weitergesagt. Und es sollen Menschen sein, treue Menschen, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Und es geht hier auch um starke Hirten in den Gemeinden mit einer gesunden Autorität, keine Tyrannen, keine Diktatoren, sondern Hirten mit einem liebenden Herzen, keine Pastoren, die ihre Schäfchen irgendwie missbrauchen, ausbeuten oder ihnen sogar falsche Lehren bringen, sondern es sollen Hirten sein, sollten auch heute sein, die allein im Wort Gottes gegründet sind, die nichts hinzufügen und nichts hinwegtun, die die Botschaft nicht verfälschen, die sich unter das Wort und nicht über das Wort stellen. Ja, das alles sollten wir wirklich erflehen. Und wir sollten solche Pseudohirten verlassen, die eine falsche Botschaft verkündigen. Nein, der Apostel sagt, es sollen treue Menschen sein, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Nur solche sind tauglich. Leider wird in vielen Kirchen heute nicht mehr gefragt nach der geistlichen Eignung, sondern nur noch nach der intellektuellen Begabung, nach der Redegewandtheit, nach der Anpassungsfähigkeit, ja, wie tolerant ist dieser Bewerber für das Pfarramt, diese Bewerberin. Das sind die Kriterien, die heute wichtig sind. Und er sollte auch nicht zu konservativ sein, sondern eher so in eine gewisse andere politische Richtung tendieren, weitgehend. Das sind alles Kriterien, die heute für Pfarramt, zumindest in Landeskirchen, wichtig sind, auch in vielen Freikirchen schon. Aber das hat nichts zu tun mit geistlicher Vollmacht. Die geistliche Vollmacht, die kann nur vom Geist Gottes gewirkt sein und zeigt sich daran, dass ein Mensch treu das Wort Gottes liest, dass er es wirklich ernst nimmt, wie es geschrieben steht, dass er ein Gebetsleben führt, dass er auch Gaben vom Herrn bekommen hat, ihm zu dienen und dass er dann auch die Herde in Liebe und Wahrheit weidet. Nun Vers 3. Leide mit als ein guter Streiter, wörtlich steht hier Soldat, Christi Jesu. Wenn hier der Begriff Soldat steht, könnte man das falsch verstehen zunächst. Was machen Soldaten? Nun, es gibt natürlich verschiedene Arten von Soldaten. Solche, die andere Länder angreifen müssen und, oder auch solche, die einfach ihr Land verteidigen sollen. Bei uns heißt es ja, es ist nur noch eine Verteidigungsarmee, die wir haben. Es gibt aber natürlich auch Länder, wo Angriffe, Überfall über andere Nationen oder Stämme befohlen wird. Und Soldat hat natürlich zu tun mit Kampf, wo auch Menschen getötet werden. So ist es hier nicht zu verstehen. Ein Soldat Jesu Christi ist einer, der mit der geistlichen Waffenrüstung begleitet ist, die wir gerade kennengelernt haben oder nochmal gehört haben. Es ist ein Streiter oder Soldat, der auferbauend wirkt, der heilend wirkt, der das einzige Evangelium des Friedens und der Liebe verkündet und eben nicht den Tod bringt, sondern das Leben, ein Bote des Lebens. Wir haben auch gehört im Kapitel 1, das Evangelium des Lebens, ja, Also der Begriff Soldat kann eben auch hier im positiven, im geistlichen Sinne verstanden werden, als auferbauend, heilend, zurechtbringend, aber auch die Wahrheit hochhaltend. Liebe und Wahrheit gehören in der Gemeinde Jesu untrennbar zusammen. Keine Wahrheit ohne Liebe und auch keine Liebe ohne Wahrheit. Leider wird heute manchmal nur das eine oder nur das andere betont, aber das ist wie ein Zwillingspaar, Wahrheit und Liebe. Und beides sind Bezeichnungen für Gott. Gott ist Liebe, 1. Johannesbrief, und Jesus sagt von sich, ich bin die Wahrheit. Also in Gottes Wesen selber ist beides verbunden. Ein Soldat Christi ist also nicht zerstörend, sondern auferbauend tätig, dass Menschen gerettet werden, dass sie vor dem ewigen Tod und von der Macht Satans befreit werden und bewahrt werden. Nun geht dieses Bild weiter. In Vers 4 lesen wir dann, wer in den Krieg zieht, verwickelt sich nicht in Geschäfte des täglichen Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Nun, wenn man jetzt nochmal an das Soldatenleben schaut, ein Soldat muss harte Disziplin lernen. Die werden ja auch sehr heftig gedrillt. Das ist nicht so schön und so angenehm. Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht bei der Bundeswehr war. War jemand dort? Ja, einige schon. Und wie geht es dazu? Ja, du darfst das und jenes, wie du willst und so. Nee, das würde nicht funktionieren. Die müssen auf vieles verzichten. Die werden hart geschult. Die müssen auch lernen zu gehorchen. Und sie dürfen sich nicht mit Nebensachen beschäftigen. Die müssen ganz auf das Ziel gerichtet sein. Die Ausbildung, die Kampffertigkeit und auch damit sie siegen können. Man darf sich also, wenn man es jetzt wieder überträgt auf die Gemeinde, auf den geistlichen Kampf, nicht, auch als Christ, nicht verwickeln in irgendwelche Nebensächlichkeiten. Und da ist ein Kampf mit unserem Fleisch, das ist ganz klar. Wir sind auch von unserer Natur her eher bequem, lassen uns gerne ablenken, lassen uns gerne betäuben durch irgendwelche Dinge, seien es die Massenmedien, seien es irgendwelche Rauschmittel, irgendwelche Suchtmittel, irgendwelche Hobbys. Es ist nicht verboten, dass man jetzt Hobbys hat, aber die sollen nicht das Übergewicht gewinnen über unseren geistlichen Dienst. Das wäre eine Ablenkung vom geistlichen Kampf. Also Priorität, Vorrang sollte in allem Jesus Christus haben. Ja, Jesus sagt ja auch einmal, trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Nämlich das, was wir für den Alltag brauchen. Nahrung, Kleidung, Wohnung und so weiter. Wir sollen das nicht vernachlässigen, aber an erster Stelle sollte immer Gott und sollte das Geistliche stehen. Und dann erst das Materielle. Das ist die richtige Gewichtung. Bei den meisten Menschen heute ist es umgekehrt. Da geht es immer nur um die neuesten Wirtschaftsprognosen. Hört mal euch Radiosendungen an, ja, ob der DAX wieder fällt oder steigt und der NEMAX und wie die Sachen alle heißen. Das ist die einzige Meldung, aber wie viel geistliches Grundwasser verloren geht durch politische Fehlentscheidungen, durch kirchliche Fehlentscheidungen, das wird zwar auch manchmal erwähnt, aber wird überhaupt nicht erkannt, dass das die Ursache die eigentliche Ursache der Krise ist, auch der Wirtschaftskrise. Der Glaubensverlust, der Werteverlust, der Gottesverlust, das ist die Ursache der ganzen Krisen, die wir heute erleben. Ich habe schon gesagt, vor Jahrzehnten, als sie den Bußen-B-Tag abgeschafft haben, ich glaube, es war so um 1996 rum, habe ich gesagt, da wird kein Segen auf unserem Land liegen, wenn man das abschafft. Buße und Gebet, das war ein Tag, der symbolisch dafür gestanden hat. Natürlich können wir jeden Tag Buße tun und beten, sollen wir auch. Aber es war doch ein Tag, wo man dran gedacht hat. In der Schweiz, glaube ich, gibt es den noch, wird aber wahrscheinlich auch irgendwann fallen. Die wollen ja alle christlichen Feiertage früher oder später streichen. Oder reduzieren, wenn sie könnten. Sie wollen auch am Karfreitag jetzt schon Tanz zulassen. Also es wird alles immer mehr entheiligt. Und ja, die Spötter und die Lästerer, sie breiten sich aus in unserer Endzeit. Aber wer in den Krieg zieht, verwickelt sich nicht in Geschäfte des täglichen Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Wir sind wirklich Kämpfer für Jesus Christus und nicht Leute, die sich dauernd nur bequem machen, wo es immer nur um ihre eigenen Wehwehchen geht, sondern habt einfach doch Mut, Traktate einzupacken. Ich weiß, einige von uns tun das, wenn ihr irgendwo in den Park geht, es weiterzugeben, wenn ihr mit den Leuten redet, wenn ihr im Restaurant seid, nicht nur Geld geben, sondern hier habe ich noch was Wertvolles für Sie zum Lesen. Wir sind immer gefordert, auch Zeugnis zu geben. Wir müssen uns jetzt nicht einen Leistungsdruck auferlegen, das auch nicht, aber es ist doch eine Freude, ein Segen, wenn wir sehen, wir können einem Menschen die frohe Botschaft weitergeben. Kürzlich hat uns eine Familie aus der Schweiz besucht und über Ostern waren die jetzt bei uns und ich habe den Bruder bewundert, der hatte immer Traktate dabei und wo er gelaufen ist, hat er Leute angesprochen. Darf ich Ihnen was zu lesen geben? Kennen Sie schon Jesus Christus? Das war wirklich einer, der eine evangelistische Gabe auch hatte. Ich hätte den Mut jetzt nicht gehabt, dauernd auf irgendwelche wildfremden Leute jetzt zuzugehen. Wir machen aber auch Missionseinsätze, wo wir es dann auch gezielt machen. In der Gruppe ist dann einfacher ein bisschen, ja. Aber wenn ich jetzt so irgendwo laufe, darf ich Ihnen was geben, ja. Es gehört schon Mut dazu, aber wer diesen Mut hat, der sollte es auch tun. Wenn man es nicht hat, man kann es auch auslegen, in Telefonzellen oder irgendwo sonst, in Briefkästen. Ja, oder Hüttenbeschriften oder was auch immer. Es gibt viele Möglichkeiten mit Kreide, ja, dass man es wieder abwischen kann, wenn es jemand stört. Aber irgendwas von Jesus auch über diese ganzen dummen Sprüche vielleicht mal schreiben, da wo es nicht verboten ist. Ja. Also so sollte man schon Mut haben, immer wieder von Jesus zu zeugen und die Botschaft weiterzugeben. Wir sind wirklich in einem Kampf und die andere Seite schläft nicht. Überall lesen wir diese antichristlichen Parolen heutzutage. Über alle Kanäle wird das gesendet. Ich muss jetzt gar keine Beispiele nennen. Ich denke, ihr alle wisst, wie antichristlich die Berieselung von allen möglichen Richtungen heute kommt. Und warum schweigen wir und lassen uns einschüchtern? Sie wollen ja, dass sie uns einschüchtern, aber wir sollten zum Herrn stehen. In Vers 5 lesen wir dann: Und wenn jemand auch kämpft, wird er doch nicht gekrönt, er kämpfe denn recht. Wir sollen geistlich kämpfen, wir sollen so kämpfen, dass wir einen geistlichen Kampf auch in uns führen lassen, durch die Kraft Jesu gegen das Fleisch, das was uns immer wieder anficht. Es gibt ja eine sehr drastische Stelle im Neuen Testament in 1. Korinther 9, Verse 24 bis 27. Die möchte ich auch noch lesen, wo dieser Kampf noch sehr bildhaft auch vom Apostel Paulus beschrieben wird. Und zwar mit einem Wettkampf wird es hier verglichen. Wir können es kurz aufschlagen. 1. Korinther 9, Vers 24 bis 27. Hier schreibt der Apostel: Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene, und zwar meint er jetzt die irdischen Sportler, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber, wir Christen, um einen unvergänglichen Siegeskranz zu empfangen, der niemals verwelkt. So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und behandle ihn als Sklaven, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Und das geht nicht aus eigener Kraft, indem er wirklich in dieser völligen Verbindung mit Jesus ist. Und sobald die Sünde ihn anficht, auch betet: Herr, bewahre mich. Herr, schenk mir Kraft zu widerstehen. Und wenn er doch gefallen ist, Herr, hilf mir auf. Schenk, dass ich vorangehe und dass ich nicht liegen bleibe und dass ich nächstes Mal mehr Kraft habe zu widerstehen. Das ist in der Heiligung zu wachsen dann auch. Das haben wir immer seltener fallen müssen. Ich predige keine Vollkommenheitslehre. Das wäre utopisch. Aber es ist auch traurig, wenn man immer im gleichen elenden Zustand verharren muss. Das soll es, denke ich, auch nicht sein. Dass wir doch eine gewisse Aufwärtsentwicklung erleben dürfen, dem Herrn ähnlicher werden, auch wenn wir nie auf Erden vollkommen sein können. Es ist dieser Kampf, ja, und er vergleicht es ja mit einem Wettkampf, einem Rennen, einem Faustkampf, und es gilt auch, diesen Leib zu bezwingen. Welche Strapazen hat gerade ein Apostel Paulus auf sich genommen, als er da durch die halbe damals bekannte Welt gezogen ist, zu Fuß, wahrscheinlich das meiste, auf Schiffen, ich weiß nicht, vielleicht ist er auch mal geritten. Es wird nicht so genau beschrieben, weil das nicht so entscheidend wichtig ist. Aber was damals Reisen bedeutet haben, da können wir uns heute gar kein Bild mehr machen, im Zeitalter der Flugzeuge oder Züge, ja. Das waren schon Strapazen. Und er hat den Leib bezwungen, er wurde sogar gesteinigt einmal und durch Wüsten, durch Hitze, durch Kälte, wie er auch an anderer Stelle schreibt. Nicht jeder bringt so einen großen Einsatz, aber wenn wir gar nichts tun für den Herrn, ist es doch sehr, sehr wenig. Nicht? Sehr, sehr wenig. Wir sollten schon das, was der Herr uns auch als Aufgabe gibt, auch treu ausführen. Ein Beispielgeschichte möchte ich auch nochmal wiedergeben an dieser Stelle. Das sind nur alles wirkliche Ereignisse. Es gab einen Propst im Baltikum Anfang des 20. Jahrhunderts, der hieß Marnitz. Und der wurde am 12. Januar 1919 von einem Tribunal zum Tode verurteilt wegen antirevolutionärer Tätigkeit. Damals wurden ja viele Christen umgebracht im Baltikum, nicht? Als diese Revolutionsgruppen, wie sie sich nannten, da aufgemarschiert sind. Und dann wurde seine Hinrichtung von einem Gefängniswärter mit angesehen. Am nächsten Morgen fragte ein anderer nach dem Verlauf der Hinrichtung, wie dieser Propst praktisch gestorben ist. Und das ist uns deshalb überliefert, weil ein Gefangener das Gespräch zwischen diesen zwei Wärtern belauscht hat und überliefert hat. Er hat es also überliefert, also Tatsache. Und nun dieses Gespräch zwischen den zwei Gefängniswärtern, was ein Gefangener dann später berichtet hat, verlief ungefähr so. Der eine sagte, nun habt ihr gestern den alten Propst abgeschossen und es war doch auch so ein verfluchter Bürgerlicher, den diese damals alle beseitigt haben. Ja, erhielt er zur Antwort. Und dann fragt der andere, warum bist du dann heute so still? Sonst hat dir doch das Abschießen, also bei den Hinrichtungskommandos, doch auch immer so viel Spaß gemacht, dass du davon viel geschwatzt hast. Aber der schwieg, der bei dem Erschießungskommando beteiligt war, bei diesem Propst. Also so eine Art Pfarrer, ja, etwas höherer Pfarrer, aber ein Gläubiger. Der beteiligt war, der schwieg. Und dann fragte der andere zurück, der wollte ihn jetzt herausfordern, nun erzähle doch, hat sich der alte Hund gewehrt? Habt ihr ihn tüchtig festbinden müssen, dass er nicht davonläuft? Und der andere antwortet, wir wollten es wohl ihn festbinden, aber dann sagte dieser alte Mann, das ist nicht nötig, ich werde selbst ruhig stehen bleiben, wenn sie schießen. Dann fragt der andere, und stand er ruhig? Hat er dann geheult kräftig? Die Antwort, er stand ruhig und geheult hat er nicht, er hat nur etwas gesprochen. Was hat er denn gesprochen? Nun, er hat eigentlich nicht gesprochen, er hat gebetet, erzählt er, der ihn mit erschossen hat. Es sind ja immer mehrere, die da schießen dann. Er hat gebetet. Haha, gebetet. Wahrscheinlich hat er um sein Leben gebettelt, dieser Lump, meinte der andere. Und dann sagte der dabei war, nein, er hat für uns gebetet. Für uns gebetet. Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann schwiegen beide. Es sprach dann nur noch das Sterben dieses Mannes zu den beiden Wärtern. Und durch sein Sterben, durch seinen Tod hat er noch lauter gesprochen als zu seinen Lebzeiten. Es ist auch wichtig, wie ein Christ stirbt. Wir haben gestern auch von den Christen gehört in den Arenen zur Zeit der alten Römer, dass sie singend diesen wilden Tieren gegenüber getreten sind. Und auch hier der Apostel Paulus, er gibt gerade in diesem Brief sein Vermächtnis weiter im Angesicht des Todes. Wenn jemand auch kämpft, wird er doch nicht gekrönt, er kämpfe denn recht. Würdest du auch dann für deine Feinde beten, wenn sie dich töten wollen, um des Evangeliums willen? Sicherlich nicht einfach. Aber der Herr hat uns vorgelebt. Nur noch zu Vers 6. Es soll der Bauer, der den Acker bebaut, die Früchte als erster genießen. Hier kommt jetzt noch ein Bild aus der Landwirtschaft. Ein Bauer ist, denke ich, vielleicht außer dem Theologen, ich will mich da jetzt nicht rühmen, aber der wichtigste Beruf. Die muss aber nicht Theologe sein, um das Wort zu verkündigen. Ich sage einfach, jeder Prediger, egal ob der jetzt eine Ausbildung oder keine hat, nicht so wichtig. Aber wenn er eine Berufung hat vom Herrn, das ist sicherlich, würde ich sagen, jeder, der das Wort verkündigt, hat eine ganz große Verantwortung. Aber ich denke, gleich danach oder gleich damit kommt schon der Landwirt. Denn ohne Landwirte müssten wir leiblich verhungern. ohne das Wort Gottes geistlich verhungern und ohne Landwirtschaft leiblich verhungern. Und wie schauen wir manchmal auf unsere Bauern herab? Ja, das ist nur ein Bauer, heißt dann so. Ja, der hat nichts Richtiges gelernt. Ja, ihr lieben Geschwister, denkt daran, welche Mühe die Landwirte auf sich nehmen. Was für eine Aufgabe das ist, wie lebenswichtig das ist für ein ganzes Volk, dass die Dinge wachsen. Heute überlegen sich manche, ob sie auf die Landwirtschaft umsteigen, wenn so diese große Krise kommt. Da denkt man dann wieder zurück an die Landwirte, die die Voraussetzung sind für die Volksernährung. Da kann man auch nichts mehr einführen von irgendwelchen weit entfernten Ländern, wenn die Krise wirklich da ist. Dann werden wir wieder Kartoffeln auflesen, Kartoffelreste, wie es nach dem Krieg gewesen ist. Da haben sie Kartoffelschalen irgendwo gesammelt aus den Mülltonnen und Gras gegessen und alles Mögliche. Ich wünsche uns diese Zeit nicht zurück. Ich habe es auch nicht erlebt, aber wir haben es natürlich gehört von unseren Eltern, Großeltern, wo die Hungersnot dann war. Und ein Landwirt, wer da Erfahrung hat, weiß es ja noch besser als ich, aber er muss bei jedem Wind und Wetter seine Tiere versorgen. Er muss auch einsehen, auch wenn das Wetter vielleicht widrig ist, auch wenn es regnet. Und wie auch immer, es ist eine mühselige Arbeit, die natürlich auch viel Freude macht, wenn man dann sieht, wie es heranwächst, wie die Saat aufgeht. Manchmal allerdings geht es ja auch kaputt, wenn das Wetter sehr, sehr zu nass oder zu kalt oder auch zu trocken ist. Und so sehen wir auch, dass auch der Landwirt, so wie auch jeder Mensch, auf die Gnade Gottes angewiesen ist. Ohne Gottes Gnade mit Regen und Sonnenschein wächst nichts. Und es ist ja auch ein Bild verwendet für den Christen. Der Bauer, der den Acker bebaut, soll die Früchte als erster genießen. Ich denke, es ist ein Hinweis auf das Preisgericht, was auch uns als Christen betrifft, wenn wir das Evangelium ausbreiten. Ist auch manchmal mühselig. Es ist auch das Gebet, die Fürbitte ist eine Arbeit. Wer das wirklich treu tut, der weiß, man sitzt da oft viele Minuten, vielleicht eine Stunde oder noch länger, bis man alle wirklich durchgebetet hat, wenn man es ernst nimmt. Und manchmal fehlt uns die Zeit leider. Ich schaffe das auch nicht jeden Tag, so viel Zeit. Aber doch immer wieder, dass wir auch längere Gebetszeiten haben. Dann ist ein Segen, wenn auch in den Gemeinden Gebetsstunden sind. Die Stärke einer Gemeinde bemisst sich ja immer danach, wie stark die Gebetsstunde besucht ist, nicht wie stark der Gottesdienst besucht ist. Das seht ihr, wer wirklich der Kern der Gemeinde ist. Wie ist es in euren Gemeinden? Wie viele sind im Gottesdienst? Wie viele sind in der Gebetsstunde? Wenn es die Hälfte ist in der Gebetsstunde, ist es immer noch sehr gut, sage ich mal. Es gibt aber Gemeinden, es sind 50 im Gottesdienst und 5 in der Gebetsstunde. Das ist heute leider schon fast üblich. Das ist traurig, traurig. Aber die treu am Wort dienen, die sollen auch als Erste die Früchte genießen. Und hier gibt es eine gewisse Parallele in 1. Korinther 3. Da lesen wir noch ab Vers 9. 1. Korinther 3 ab Vers 9. Da schreibt auch der Apostel Paulus, denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Da haben wir wieder das Bild aus der Landwirtschaft und auch aus dem Bauwesen. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf, jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Also der Grund steht fest, ist Jesus allein. Wir können keinen Grund legen. Das Fundament ist nur der Heiland. Und dann sind wir aber aufgerufen zu wirken in der Reich Gottes Arbeit. Und da gibt es fleißige Arbeiter und es gibt leider auch faule Arbeiter. Und hier steht nun, wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Ja, wenn ein Werk wirklich in der Abhängigkeit vom Herrn getan ist, wenn es seinem Wort entspricht, wenn wir nicht faul, sondern auch fleißig im Reich Gottes sind, dann ist das, so verstehe ich das, etwas, das als Gold, Silber und kostbare Steine gebaut ist auf dem Grund. Wenn wir aber so oberflächliche, säumige Arbeiter sind, dann ist es wie Holz, Heu und Stroh. Wenn man dann an Jesus geglaubt hat, wird man auch noch gerettet werden, aber wie durchs Feuer hindurch. Da ist nicht das Wegfeuer gemeint, sondern es heißt ja, wie durchs Feuer, ist ein Bild, ja, nicht wirkliches Feuer. Das heißt, gerade noch gerettet. Aber es gibt, so kann man aus dieser Stelle entnehmen, auch unterschiedliche Belohnungen, je nachdem, wie auch der Einzelne dem Herrn gedient hat. Es wird hier keine Werkgerechtigkeit verkündet. Grundlegend bleibt die Gnade allein. Aber die Bibel spricht durchaus davon, dass der Arbeiter seines Lohnes wert ist, auch der Reich Gottes Arbeiter, und dass wir uns freuen dürfen für den Dienst des Herrn. Gott ist gerecht, dass er auch einen gerechten Lohn geben wird. Aber wir sollen nicht darauf schielen, sondern wir sollen unseren Dienst aus Liebe tun, sonst ist alles vergeblich. Wenn jetzt wieder das Lohndenken irgendwie uns packt, ich tue viel, damit ich möglichst viele Kronen dann im Himmel kriege, dann ist die Liebe schon wieder vergessen und ich denke nur an mich und nicht an den Herrn und an den Nächsten, dem ich ja dienen möchte. Ist auch wieder eine Falle Satans sogar, wenn man da in ein falsches Lohndenken und Leistungsdenken hineinkäme. Seht ihr, wie wachsam man auch sein muss, dass man nicht da oder da vom Pferd fällt. Nun noch Vers 7. Bedenke, was ich sage. Der Herr aber wird dir in allen Dingen Verstand geben. Ja, der Herr möge erleuchten Timotheus und auch uns, dass wir das Wort recht verstehen, dass wir treue Diener des Herrn sind und Dienerinnen und dass wir stark sind im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Amen. Ich möchte uns nochmal einladen zum Gebet und soweit möglich ist, dürft ihr dazu aufstehen. Lieber Herr, so danken wir dir, dass du uns auch Gaben gegeben hast und damit verbunden auch Aufgaben. Zeig doch jedem von uns, wo die Gaben und die Aufgaben liegen. Mach uns zu treuen Arbeitern in deinem Weinberg, in deinem Reich. Zeig uns, wo wir Menschen die frohe Botschaft sagen können. Zeig uns, wo wir Menschen helfen können, die in Not sind, die einsam und verlassen oder krank sind. Herr, zeig uns auch, wo wir Menschen seelsorgerlich beistehen dürfen, die Trost brauchen. Heile du die verwundeten Herzen, auch unter uns hier. Herr, wir bitten dich von deinem Evangelium her, dass du wirkst und hilfst und heilst und auch uns schwache Menschen dazu gebrauchen mögest, zu deiner Verherrlichung. Amen.